Wir haben ja gerade die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört. Ich finde es ganz spannend. Im Englischen heißt diese Geschichte oder heißt diese Erzählung The Prodigal God, der verschwenderische Gott. Ich finde diesen Titel eigentlich noch schöner als der verlorene Sohn. Das beschreibt es natürlich auch gut, der verlorene Sohn. Aber der Fokus ist nochmal auf Gott, wie Gott ist. Und darum geht es in dieser Geschichte. Ich möchte auf drei Szenen mich konzentrieren. Einmal auf den jüngeren Sohn und wie er sozusagen mit seinem Erbe wegläuft. Dann zum zweiten auf den Vater, der den Sohn wiederkommen sieht. Und dann nochmal auf den älteren Sohn, der auch sehr spannend ist. Der jüngere Sohn, wie gesagt, er möchte sein Erbe ausgezahlt bekommen. Er ist wahrscheinlich schon erwachsen und er bekommt es ausgezahlt und packt dann alle seine Sachen und geht in ein anderes Land. Ihm ist es egal, was der Vater ihm geschenkt hat. Ihm ist egal, was zu Hause los ist. Er ist eigentlich gleichgültig gegenüber der Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters zeigt sich nämlich in dem, was er sein Leben lang mit Hingabe erwirtschaftet hat. Er ist Gutsherr, er hat einen Hof mit vielen Tieren, mit Lohnarbeitern, wie wir gehört haben, die für ihn arbeiten, auf dem Feld, im Stall. Und er selber ist wahrscheinlich einer, der nicht mehr, zumindest nicht mehr oder vielleicht nicht so richtig, wahrscheinlich nicht mehr mit seinen eigenen Händen im Stall oder auf dem Feld arbeitet. Er ist Gutsherr. Und er gibt das, was er erarbeitet hat, in einen Teil nun an seinen jüngeren Sohn, den anderen Teil auch an den älteren. Aber der Jüngere läuft mit dem Geld weg. Wir wissen nicht, was das mit dem Vater macht in dem Moment. Wahrscheinlich ist er, denke ich mir, schon skeptisch, bisschen traurig auch. Was macht er wohl mit diesem anvertrauten Erbteil? Ja, und dann läuft er weg. Er verprasst das Geld. Er geht gleichgültig um mit der Hingabe, die der Vater in diese Familie gesteckt hat, was er erwirtschaftet hat. Innerhalb von Tagen, Wochen ist wohl alles weg, denke ich mir. Und er lädt viele Leute ein, Freunde auf Zeit, die dann, sobald der Wein leer ist und das Geld ausgegangen ist, in dem Moment, wo er einen Arschtritt kriegt von dem Wirt und auf der Straße landet, sind diese Freunde auch weg. Er ist verkatert, er ist verschwitzt, zerrissen, verlottert und geht dann als letzten Ausweg in diesen Schweinestall, um dort irgendwie was zu arbeiten. Man darf das gar nicht unterschätzen, was der Sohn da verprasst hat, weil damals gab es keine Rentenversicherung. Klar, denken wir jetzt, aber das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die Kinder waren eigentlich immer die Altersversicherung, die Rentenversicherung für die Eltern. Und der Sohn verprasst in kurzer Zeit die Hälfte des ganzen Besitzes. Das ist schon heftig. Und das kann man auch nicht einfach wieder so zurückerwirtschaften. Und da muss man auch noch sehen, der Vater hat das ja auch erwirtschaftet, nicht nur damit der Sohn, der eine, ihn dann damit mal pflegt oder sich um ihn kümmert, sondern damit er auch einen guten Start ins Leben hat. Auch das muss für einen Elternteil wohl ein ziemlicher Schmerz sein, wenn man später erfährt, dass dieser Start ins Leben alles so ziemlich ruiniert ist. Ja, der Sohn geht dann, als er dann merkt, dass er nichts essen kann in diesem Schweinestall und der Hunger ziemlich groß ist, nach Hause. Es ist interessant, er bekennt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor meinem Vater, denkt er sich schon im Stall. Und er geht mit dem Ziel zurück, ein Tagelöhner zu werden, einfach vom Vater angestellt zu werden. Das hört sich erstmal sehr demütig an. Aber der Sohn ist in dem Moment noch nicht umgekehrt. Er hat zwar schon erkannt, ich habe es versaut, ich habe mein Leben gegen die Wand gefahren, ich habe meinen Vater unendlich verletzt, ich bin ihm nicht gerecht geworden, ich habe ungerecht gehandelt, ich habe auch vor Gott ungerecht gehandelt, ich habe nicht meinen, wie es im vierten Gebot heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, dagegen hat er verstoßen, ich glaube, das weiß er, aber er kommt mit dem Ziel zurück, es wieder gut zu machen. Ich kann es aus eigener Kraft wieder gut machen oder irgendwie muss ich es wieder gut machen. Er kann noch nicht glauben, dass die Liebe des Vaters unendlich, bedingungslos sein kann, dass sie selbst darüber hinwegsieht, dass sie selbst so etwas vergeben kann. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Und dann kommt er zurück, der Vater steht und er sieht und er steht wohl vor seinem Haus und sieht ihn. Auch das ist, glaube ich, sehr interessant, weil der Vater steht da, glaube ich, nicht zufällig. Er hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Und er hat sich schon sicherlich seine Gedanken gemacht, was mit dem wohl passiert ist. Aber ich glaube, in dem Moment, wo er ihn dann gesehen hat, so abgerissen und so verlottert, ist ihm, glaube ich, hat er sich schon, damit hat er vielleicht nicht gerechnet. In meinem Fall hätte ich mir gedacht, wäre erstmal ziemlicher Zorn aufgestiegen, ziemlicher Ärger. Ich hätte gesagt, die Knechte angewiesen, der kommt mir hier nicht wieder ins Haus, macht alles zu und schickt den wieder weg. Aber es ist spannend, zumindest hier wird die erste Reaktion des Vaters so geschildert, es jammerte ihn. Das heißt, es ging ihm durch Mark und Bein, es ging ihm durch das Herz, wie er seinen Sohn da sah. Und spätestens an der Stelle wird klar, und so sagt es Jesus ja auch, das ist nicht irgendein Vater, der da vorne steht vor seinem Haus, sondern es ist Gott, von dem hier die Rede ist, unser himmlischer Vater. Nur er ist es, dem so eine Situation, in so einer Situation es durchs Herz geht, dass er Mitleid hat, dass es ihn berührt zutiefst. Und nur das, nur deswegen kann er überhaupt dann loslaufen, ihm entgegen. Und auch das ist nochmal spannend. Er läuft nicht über eine gepflasterte Straße, er läuft nicht über Asphalt, er läuft über einen staubigen Feldweg. Und mit jedem Schritt macht er sich sein schönes Gewand staubig. Und dann fällt er einem Sohn um den Hals, der bestimmt nach Alkohol riecht, der, nachdem er aus dem Schweinestall gekommen ist, bestimmt bestialisch nach Schweinemist stinkt, der zerrissen ist, auf jeden Fall, den man nicht einfach so gerne um den Arm fällt. Es ist die Liebe des Vaters, die ihn antreibt. Es ist eine Liebe, die nicht Halt macht. Dort, wo jemand sich versündigt hat, dort, wo jemand nicht so angenehm riecht und so angenehm aussieht. Dort, wo eigentlich alles gegen so einen Schritt spricht. Und er tut es trotzdem. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem, warum man diese Geschichte den verschwenderischen Gott nennen kann. Weil er dann seinem Knecht zuruft, holt meinem Sohn ein tolles Gewand, sprach zu seinem Knecht, schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gibt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Es ist eigentlich verrückt, dass derjenige, der gerade die Hälfte des Erbteils gegen die Wand gefahren hat, die Familie in finanzielle, in existenzielle Schwierigkeiten gebracht hat, dass dieser Vater, der das in dem Moment gesehen hat, noch nicht seinen Ärger, wenn er ihn überhaupt hatte, verdauen konnte, zuerst Barmherzigkeit fühlt und dann ihn noch verschwenderisch beschenkt mit dem Ring, das ist wahrscheinlich der Familienring, den man dann auch weiter vererbt und dann noch das beste Gewand, was er hatte. Wir hatten heute Morgen in der Timotheusgemeinde eine Taufe gehabt und ich habe eine weiße Albe angezogen, bewusst, und über dieses beste Gewand gepredigt. Jesus zieht uns mit der Taufe, oder Gott zieht uns mit der Taufe das beste Gewand an, was er hat, nämlich seinen einzigen Sohn, Christus. In Galater 3 heißt es, wir haben Christus mit der Taufe angezogen. Das heißt, wir haben sein perfektes Leben, was er für uns gelebt hat, angezogen. Und Gott sieht in dem ab da nur noch dieses perfekte Leben, wenn er auf uns schaut. Und so sieht der Vater in der Geschichte nur noch, dass er zu seiner Familie gehört. Er sieht nicht diesen zerrissene und verlotterte Gestalt, die stinkt, sondern er sieht einen, der prächtig geschmückt ist, mit Ring und Gewand. Und alle anderen da in diesem Haus, in dieser Familie sehen auch nur diesen Sohn, der zu der Familie gehört, als ob nichts gewesen wäre. Das ist das Geschenk, was du und ich mit der Taufe bekommen haben. Und ja, das ist genial, darüber können wir uns nicht nur freuen, das ist einfach verrückt, was wir da geschenkt bekommen haben. Und dass Gott uns hinfort so ansieht, bis an den Tag, wo wir eines Tages vor ihm stehen werden. Und dann ist da aber noch ein Problem. Also wir haben jetzt einen geschmückten Sohn mit Ring, mit einem besten Gewand und dann wird noch das beste Kalb geschlachtet, aber da ist ja noch der ältere Sohn. Der war immer beim Vater. Er ist nie weggelaufen, er hat nie was verprasst. Er war pflichtbewusst, er war ordentlich. Er arbeitet gerade sogar noch, wo der Sohn nach Hause kommt, der Jüngere. Und der, dem stieg wohl wirklich der Zorn hoch. Er kann es nicht fassen, er kann es nicht wahrhaben, dass er diesem Taugenix, diesem Versager, noch verschwenderisch beschenkt, nachdem der alles gegen die Wand gefahren hat. Und ihm ist eigentlich auch nicht zu feiern zumute. Er will eigentlich auch nicht kommen. Und der Vater ermutigt ihn trotzdem. Er sagt sogar, wie heißt es hier, man musste aber fröhlich und guten Mutes sein, heißt es in der älteren Übersetzung. Oder du solltest doch, er ermutigt ihn oder ja, ermahnt ihn doch auch ein bisschen, dann doch mitzukommen. Denn das Wichtigste ist, dein Bruder war verloren und er ist wiedergekommen. Er war tot und ist lebendig geworden. Das Problem mit dem älteren Bruder, oder vielleicht erstmal, viele von uns können sich, glaube ich, mit diesem älteren Bruder identifizieren. Er ist derjenige, der moralisch alles richtig gemacht hat, der in der Nähe des Vaters war, vom Glauben gesprochen, der immer zum Gottesdienst gegangen ist, der immer gebetet hat, der immer in der Bibel gelesen hat, der immer seine Aufgaben getan hat, der vielleicht auch immer seinen Vorgarten gepflegt hat, der immer seinen Kindern das beste Essen mitgegeben hat, der immer darauf geachtet hat, dass sie nicht zu viel Medienzeit haben und nicht einfach das Tablet hingegeben hat, so gleichgültig, ne? Der ganz anders ist als dieser jüngere Bruder, der ganz anders ist als viele andere. Und doch ist das Problem, dass er sich definiert darüber, dass er moralisch gut ist. Er definiert sich über sein eigenes Tun. Und das ist das Problem. Er ist, glaube ich, genauso weit weg von der Liebe des Vaters wie der jüngere Bruder. Der jüngere Bruder kann doch nicht glauben, zumindest am Anfang nicht, dass der Vater ihm unendlich vergeben würde, unendlich lieben würde. Der ältere Sohn kann nicht glauben, dass der Vater ihn liebt, dass er geliebt ist, obwohl oder auch weil er oder unabhängig von dem, was er alles arbeitet und was er alles getan hat, dass er genauso geliebt ist wie sein jüngerer Bruder und dass er es genauso verdient hat wie sein jüngerer Bruder. Und der jüngere Bruder es genauso verdient hat wie er. Und dass es eben unabhängig ist, die Liebe des Vaters, von dem, was man so leistet. Wenn man sich denn nicht über seine eigene Leistung oder seine, wie man sich moralisch verhält, definiert, ist das schon eine ziemliche Kröte, die man da schlucken muss. Ich fand es immer wieder spannend, dass wir nie erfahren, ob dieser ältere Bruder tatsächlich dann zur großen Party geht. Ob er mitfeiert, ob er sich erweichen lässt, ob sein Herz sich öffnet. Vielleicht ist der Grund, warum Jesus das nicht erzählt, damit er damit sagt, würdest du gehen? Würdest du dich öffnen? Bist du bereit, das abzulegen, falls es bei dir so ist, dass du dich gerne mal darüber definierst, was du Tolles und viel in der Gemeinde tust, was du Tolles in deiner Familie oder wo auch immer in deinem Stadtteil tust? Bist du bereit, das abzulegen und auch abzulegen, auf gewisse Leute dann abschätzig zu schauen? Oder bist du bereit, die Gemeinschaft zu suchen, auch mit denen, und dich darüber zu definieren, was der Vater im Himmel dir mit deiner Taufe und jeden Tag im Gebet, mit deinem Glauben schenkt, dass du dir das nicht verdienen musst, nicht verdienen kannst und deswegen eines Tages mit ihm, und das ist ja das Tolle am Erbe, das wir von Gott bekommen haben, dass unser Erbe ist, dass wir eines Tages, weil wir dieses geweiße Gewand, weil wir Christus angezogen haben, dass wir eines Tages mit Gott alles regieren dürfen und noch viel schöner so sein dürfen, wie er ist. Vollkommen von Liebe erfüllt, vollkommen von Barmherzigkeit erfüllt, ist nicht die erste Reaktion, Ärger oder Frust ist, wenn hier dieser Sohn zurückkommt, dass wir vollkommen erfüllt sind mit Barmherzigkeit und auch vollkommen erfüllt sind mit tiefer Ruhe und Zufriedenheit, die wir in diesem Leben ja so oft vermissen. Zumindest kenne ich das. Ruhe und Zufriedenheit, Sorglosigkeit, das sind die Geschenke, die uns Gott verspricht, wenn wir eines Tages mit dem Taufgewand vor ihm stehen und er uns anschaut. Und jetzt sagt er, ist die Botschaft an uns, bleibt in meiner Liebe. Kehrt um, da, wo ihr euch vielleicht darüber definiert, was ihr tut und geleistet habt wie der ältere Bruder. Und bleibt in meinem Wort, bleibt in mir, indem ihr das Abendmahl zu euch nehmt. Christus sagt, wer meinen Leib zu sich nimmt, der bleibt in mir, bleibt im Gebet. Das ist, glaube ich, die Botschaft von diesem verschwenderischen Gott an uns heute Abend. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.